Willkommen zur Social Media Show Folge 6. Ich bin Nemo Tronier.
Und ich bin Verena Gründel. Nemo, was treibt dich gerade so um? Was ist bei dir los? Was bei dir passiert?
Ja, ich durfte diese Woche gemeinsam mit einem Kollegen einen Workshop bei der DFS halten, der Deutschen Flugsicherung. Und das war schon sehr, sehr spannend, weil das sieht man ja nicht alle Tage. Vor allem haben wir dann eine Führung gekriegt durch den Kontrolltower. Da wurde uns erklärt, was die deutsche Flugsicherung eigentlich so macht, wie komplex das alles ist. Und wusstest du beispielsweise, dass jedes Flugzeug, egal ob privat oder militärisch oder für Tourismus oder Dienstreisen, jedes Flugzeug, was abhebt und landet, muss mit einer Person aus diesem DFS-Kontrolltower reden und die sorgen eben dafür, dass die sich in diesem Flugraum nicht in die Quere kommen. Und das ist doch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe und die arbeiten ja auch im Schichtdienst da, also 24 Stunden, weil Flugzeuge fliegen ja auch und landen ja auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ja, das sind die Dinge, die ich an meinem Job liebe, dass man so diese Einsichten bekommt in Bereiche, in die man als Normalsterblicher eigentlich gar nicht reinkommt oder, ne, weil da war auch Security Control, da war so eine richtige Schleuse, wo man durch musste, Handys waren strikt verboten und so weiter. Und ja, das liebe ich an diesem Agenturjob und es war auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ja, das glaube ich, super spannend. Ich hätte es nicht gewusst, aber jetzt, wo du es sagst, hätte ich es gehofft, glaube ich. Aber ich hatte, witzigerweise hatte ich was ganz Ähnliches letzte Woche, denn ich war bei den Kölner Verkehrsbetrieben. Ich bin Mentorin im Cross-Mentoring-Programm der Köln-Messe. Da sind 6 Kölner Unternehmen dabei und unter anderem die Kölner Verkehrsbetriebe. Und da hatten wir den Unternehmenstag letzte Woche. Und da durften wir natürlich auch mal in dieses Kontrollzentrum. Und da sitzen auch lauter schlaue Menschen, die auf riesigen Bildschirmen überwachen, wo was fährt, wo gerade Unfälle passieren und entscheiden, wie der Verkehr umgeleitet wird. Und das fand ich auch super spannend. Interessant ist, die Kölner Verkehrsbetriebe haben eine Pünktlichkeit von 78%. Das heißt, sie übersteigen die der Deutschen Bahn nochmal deutlich. Sie sagen, dass es in den letzten Jahren nach unten gegangen ist, was viele verschiedene Gründe hat, auf die sie noch nicht mal selber Einfluss haben. Aber super spannend und ein bisschen ähnlich. Wir durften Fotos machen. Vielleicht poste ich das nochmal. Aber ist ja immer beeindruckend, sowas zu sehen.
Ja, bei DFS waren auch eben so strenge Sicherheitsvorkehrungen, weil die auch so NATO-Codes jeden Tag bekommen. Wenn sie dann mit der Airbase wie Rammstein sprechen über irgendwelche geheimen Flugoperationen, die dann starten. Und also da ist schon ein bisschen mehr Geheimhaltungspflicht auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das ist in Köln weniger der Fall.
LinkedIn jagt AI-Slop. Ein eigenes Modell erkennt KI-Content in Tests mit 94% Trefferquote. KI-Unterstützung bleibt aber erlaubt. Aber wer nur noch auf Autopilot postet, der verliert künftig Reichweite. Verena, Hand aufs Herz, wie viele deiner Postings werden mit KI geschrieben und was hältst du von diesem Update?
Puh, also ich würde sagen 80% mit Unterstützung von KI. Und diese Nachricht ist für mich die beste Nachricht der Woche, muss ich sagen. Denn ich bin selber ultra genervt von dem vielen KI-Content auf LinkedIn. Also auf keiner anderen Plattform finde ich es so krass extrem. Und deswegen absolut überfällig. Super, dass sie es machen. Ich bin gespannt, ob man das nachher auch merkt im Content. Also ob man das sieht, wenn man durch die Timeline scrollt. Oder ob die Nutzer irgendwelche Umwege finden, um dann doch wieder dass die KI irgendwelche Umwege findet und dann sich entsprechend anpasst. Weil letzten Endes ist ja dieser ganze KI-Content, ne, wir wissen ja alle, was so die typischen Formulierungen so sind. Das ist ja jetzt erstmal kein schlechter Schreibstil, sondern es ist ja einfach nur der Stil, der sich offensichtlich über Jahre auf LinkedIn etabliert hat, also erfolgreich mit großen Reichweiten. Und die KI hat sich eben daran angepasst. Das Problem ist nur, dass wir jetzt massenhaft diesen selben ähnlichen Content haben und dadurch eben sehr genervt sind. Also die KI produziert einfach diese Plattformmechanismen und Uniformität in Masse. Und es könnte natürlich sein, dass das so ein Hase-Igel-Spiel wird. Ich bin gespannt, aber erstmal mega gute Nachricht.
Zu dem Hase-Igel-Spiel habe ich auch direkt ein gutes Beispiel. Und zwar habe ich kürzlich herausgefunden, wenn du ein Bild mit KI generierst, Und das lädst du bei LinkedIn hoch. Dann kriegt es hier auch so ein links oben so ein kleines Watermark. Da steht dann so CR drin und da steht dann drin, welche KI das gemacht hat. Und wenn du dann aber einfach, bevor du postest, in die Bildbearbeitung von LinkedIn selbst gehst, da kann man die Bilder ja auch nochmal bearbeiten, und das Bild viermal nach rechts klickst, sodass es quasi sich einmal im Kreis dreht und wieder geradeaus guckt, dann verschwindet dieses Watermark. Und dann erkennt LinkedIn nicht mehr, dass es mit KI gemacht wurde.
Oh mein Gott, also, du hast wirklich zu wenig zu tun.
Hey, ich habe das gelesen und habe es ausprobiert und habe jetzt direkt gestern einen Post gemacht, der direkt viral gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal ausprobieren. Einmal mit und einmal ohne. Vielleicht bringt es ja was, aber das ist genau dieses Katz-und-Maus-Spiel, was du meinst. Das wird jetzt sicherlich, vielleicht jetzt, wenn LinkedIn zuhört, liebe Grüße und sorry an alle, die den Trick benutzt haben, der wird jetzt sicherlich dann bald geschlossen werden. Aber ja, das sind so die kleinen Hacks, die man nutzen kann. Was ich noch interessant fand an der News sind so diese, wie erkennt LinkedIn dann eigentlich das? Weil die sagen ja, es muss ja, man darf sich unterstützen lassen, aber es darf nicht rein KI sein. So, das ist ja schon relativ schwierig, das zu erkennen. Das heißt, einerseits diese stilistischen Muster, die du angesprochen hast, ja, Bindestriche, dieses, das ist kein Podcast, das ist eine epische Show, so diese Dichotomien, die nerven mich am allermeisten. Das finde ich so schlimm, wenn das kommt dann 10-mal im Post oder das 3-mal das Gleiche gesagt wird. Dann aber auch so verhaltensbasierte Signale, also die gucken schon, ob das sozusagen jetzt ganz anders auf einmal performt und was du sonst so postest, ob es dazu passt und auch zu deiner Frequenz. Sie checken halt auch die Kommentare, ob die halt dann irgendwie abweichen. Also es soll jetzt über die nächsten 2-3 Monate erst ausgerollt werden. Ich bin mal gespannt, ob man was merkt. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese ganz schlechten Posts wegfliegen, aber LinkedIn bietet ja auch selber teilweise die Hilfe dabei an, Texte mit KI auch zu verändern. Insofern, ich glaube auch, das wird ziemlich schwer und ich glaube da so ein bisschen mehr an die menschliche Komponente, dass man halt einfach, ich sehe es ja schon auch, wenn ich diese rein mit KI geschriebenen Posts bei anderen sehe, dass die eigentlich auch ein bisschen weniger Engagement auch kriegen von den Usern, weil die anderen User das vielleicht auch so ein bisschen nervt und auch ich bin immer so ein bisschen hesitant, ob ich jetzt so einen Post dann wirklich liken soll, wenn er so total billig KI-mäßig geschrieben ist.
Ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich bitter. Ich meine, ich bin ja Journalistin, das heißt, ich bin ja ausgebildet dafür, Texte zu schreiben. Und viele die Mechanismen, die KI jetzt sozusagen optimiert hat, habe ich natürlich gelernt und schon immer benutzt. Und jetzt kann ich die gar nicht mehr nutzen, weil ich weiß, wenn ich so schreibe, wirkt es wie KI. Das heißt, wir müssen eigentlich alle unsere Schreibstile ein Stück weit verändern, um nicht so angepasst zu sein, also um wieder was Neues zu bieten, weil die LinkedIn-KI will ja wünscht sich ja mehr, sag ich mal, alternative Gedanken, mehr Kontroverses etc. Und das müssen wir ja letzten Endes bieten, indem wir anders schreiben als die KI. Das heißt, da ist jetzt noch ein bisschen mehr Kreativität auch im Schreibstil gefragt. Und
wobei ich denke, bei der KI gibt es ja dann schon auch so, einfach die übertreiben diese Sachen ja total. Ne? Also es spricht ja nichts dagegen, auch mal einen Bindestrich zu nutzen weiterhin. Ja, aber das Problem ist, wenn du jetzt mit Claude irgendwas texten lässt, ohne dass du Claude vielleicht vorher irgendwie veränderst, dann sind halt in 5 Sätzen sind halt 3 von diesen Gedankenstrichen drin, was man so eigentlich als Nutzer nicht wirklich machen würde. Also ich glaube, du kannst weiterhin so schreiben, wie du es getan hast. Wenn du es wirklich selber schreibst oder die KI noch ein bisschen anpasst, dann wird das schon passen. Weil es eben nicht in dieser absoluten übertriebenen Menge dieses stilistischen Mittel genutzt werden.
Das stimmt. Ich habe mal gelernt, maximal einen Gedankenstrich pro Absatz. Das war immer das Maximum. Okay. Aber ehrlich gesagt, ich streiche mittlerweile eigentlich alle raus. Ich mache gar keine Gedankenstriche mehr.
Ja, ich auch nicht mehr. Also mal ab und zu mal lasse ich einen drin, aber in der Regel auch nicht mehr.
YouTube revolutioniert die Videosuche mit Ask YouTube. Wir haben vor wenigen Wochen schon mal darüber berichtet, aber Google hat jetzt endgültig Ask YouTube gelauncht. Eine konversationelle KI-Suche, die komplexe Anfragen aus Shorts und Langvideos beantwortet. Aber nicht nur das, darüber hinaus gibt es weitere KI-Tools, wie ein Video-Tool namens Gemini Omni, mit dem man bestehende Videos zusammenschneiden und remixen kann, und ein ein Deepfake-Detection-Tool, mit dem Creator Deepfakes von sich selber identifizieren können. Hast du schon mal Deepfakes von dir gefunden?
Boah, gute Frage. Ein Glück noch nicht. Ich hoffe auch, das wird niemals passieren. Aber wer weiß schon, mit zunehmender Prominenz und Präsenz in den Medien wird das wahrscheinlich jedem irgendwann blühen, ne? Ist ja dann ein Hijacking eigentlich von der Glaubwürdigkeit und der Reichweite einer Person. Dafür bin ich noch zu unwichtig. Wahrscheinlich gibt es von dir eher ein Deepfake im Netz als von mir. Hast du schon mal welche gefunden?
Ich hoffe nicht, nein. Nein, okay. Zum Glück nicht. Ja. Und wir wollen auch niemanden motivieren.
Nee, ganz sicher nicht. Ja, das war ja die große Google-Entwickler-Konferenz, deswegen haben sich die News da so ein bisschen überschlagen. Was ich am interessantesten finde, ist auf jeden Fall die News mit dieser Ask YouTube, dass man wirklich jetzt Fragen stellen kann in der Suche und dann sucht die YouTube die richtigen Videos raus. Man kann wahrscheinlich dann auch fragen, also wir konnten es ja noch nicht selbst testen, es wird ja gerade erst ausgerollt. Man wird wahrscheinlich auch zu einzelnen Videos Fragen stellen können. Und das ist ja aber so ein bisschen, man kennt ja auch diese AI-Overview-Suchergebnisse von Google, die sozusagen dann Antworten von Webseiten zusammenfassen. Und da gibt es ja auch ordentlich Kritik dran, weil den Urhebern wird ja damit der Klick weggenommen und sie können das dann nicht mehr über Werbung finanzieren. Und ich glaube, das Gleiche wird eben auch YouTube-Creatern blühen, dass die Leute die Videos halt gar nicht mehr so lange angucken, weil früher hast du halt das Video dann vielleicht gefunden wegen der Beschreibung und hast dann komplett angeguckt und hast nicht so schnell die richtige Stelle gefunden und hast du so dann dem YouTube-Creator längere Views beschert. Und das fällt ja dann potenziell alles weg, wenn man YouTube zur Informationsgewinnung nutzt. Ne? Man kann das ja auch zur Entertainment nutzen, da bringt ja auch Ask YouTube dann nichts. Oder da könnte man dann vielleicht fragen, welche Schauspieler sehe ich hier gerade in dem Video. Aber für so Informationsvideos ist das schon für Creator eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite für Marken ist es eigentlich sehr cool, wenn ich jetzt so an unsere übliche B2B und B2B2C-Kunden denke, die ja auch sehr viele Tutorials und Infovideos produzieren, auch zu ihren Produkten und in der Anwendung. Und wenn man die jetzt noch ein bisschen besser strukturiert und mit Keywords belegt und eben auch diese Kapitelmarken einführt, dann kann YouTube das sehr gut finden. Und das ist natürlich wiederum ein Weg, vielleicht auch wieder mehr in die Reichweite zu kommen mit seinem YouTube-Content.
Ja, also interessant, was du sagst. Wenn Reichweiten tendenziell runtergehen der Creator, heißt es ja auch, dass weniger Werbeplätze zur Verfügung stellen. Das heißt, unterm Strich kannibalisiert sich YouTube ja, oder sein Werbegeschäft zumindest, ja sogar selber, wenn man ehrlich ist, was in der Google-Suche natürlich auch passiert. Aber auf YouTube gibt es eben weniger Konkurrenz. Also Google hat da ja eigentlich gar nicht so den Druck, KI maximal voranzupushen, weil YouTube in dieser Funktion so relativ einzigartig ist. Natürlich TikTok etc. ist schon Konkurrenz, aber irgendwie doch nochmal anders. Aber letzten Endes kannibalisieren sie ja ihr eigenes Werbegeschäft ein Stück weit. Und da bin ich mal gespannt, wie sich Gemini oder wie sich die KI-Suche, hier Ask YouTube, in Zukunft monetarisieren wird. Also ob auch da dann Anzeigen reingepresst werden. Wahrscheinlich ja. Noch sind wir da noch gar nicht so weit, aber muss mittelfristig passieren, schon allein um das, was da mit Sicherheit verloren geht, auszugleichen.
Du sprichst da übrigens was Interessantes an. Das nennt sich ja die Innovators Dilemma. Also, dass man quasi auch als Unternehmen bereit sein muss, seine eigenen geschäftlichen Vorteile wiederum zu zerstören und mit was anderem neu aufzubauen. Weil wenn du es nicht tust, wirst du eben von anderen überholt. Und das war ja auch der Grund, warum Google, die ja lange Zeit in der KI-Forschung am schnellsten waren, dann einmal kurz von OpenAI und Anthropic überholt wurden und jetzt erst wieder nachholen müssen. Aber jetzt gehen sie eben aufs Ganze und sind, glaube ich, am Endeffekt auch dankbar dafür, dass es diese technologische Revolution gibt. Aber ja, das ist eigentlich eine schöne Lehrstunde für Unternehmen, die halt oft zu ängstlich sind und sagen, nee, das kann ich nicht machen, damit nehme ich mir hier was weg. Ja, aber wenn du es nicht machst, macht es halt jemand anders und man muss halt immer innovativ bleiben und mit den Nutzern gehen und mit den technologischen Entwicklungen.
Definitiv. Und ich glaube, man kann absolut empfehlen, sich die Konferenz, die I.O.-Konferenz, mal anzuschauen, weil es wirklich sehr, sehr beeindruckend, was Google da für einen riesigen Schritt nach vorne macht und was da in Zukunft alles möglich sein wird. Also das ist wirklich absoluter Anguck-Tipp.
Meta führt auf WhatsApp einen Inkognito-Modus für Meta AI ein. Gespräche werden privat verarbeitet, nicht gespeichert und laut Meta nicht für Trainingszwecke genutzt. Verena, wenn ich eine fiese Frage stellen wollen würde, würde ich jetzt fragen, was würdest du der KI im Inkognito-Modus für Fragen stellen? Aber das spare ich mir mehr und sag einfach mal, Verena, was sagt uns das über die Entwicklung von KI und Social Media?
Also nach dieser News habe ich gedacht, jetzt müssen wir endgültig die Social-Media-Schau in KI-Schau umbenennen, weil ich habe das Gefühl, wir haben keine einzige Nachricht in den letzten zwei, drei Wochen mehr ohne KI gehabt. Das ist schon krass. Ich würde sagen, hier geht es um Glaubwürdigkeit. Um Glaubwürdigkeit und Vertrauen, was super wichtig bei LLMs ist. Und Meta ist grundsätzlich ein Konzern, der in Bezug auf Daten keine riesige Glaubwürdigkeit auf dem Thema Vertrauen hat. Meta hat Ende letzten Jahres angekündigt, dass eben genau in diese Meta AI auch in Zukunft deutlich stärker ausgelesen wird, um für Werbetargeting-Zwecke. Das hat natürlich erstmal wie immer einen kleinen Aufschrei gegeben. Und jetzt mit sowas wollen sie das Vertrauen wieder zurückgewinnen, was glaube ich, ganz wichtig ist. Zwar nutzen angeblich 1 Milliarde Nutzer die Meta AI jeden Monat. Also. aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht genutzt und ich weiß nicht warum, aber ich vertraue ChatGPT oder Gemini ein Stück weit mehr als der Meta-AI. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch so geht. Deswegen ist es für mich ein ganz klarer Schritt in Richtung Glaubwürdigkeit und sehr, sehr wichtig. Aber auch hier wiederum geht Werbetracking verloren und damit wird auch wieder das eigene Geschäftsmodell ein Stück weit beschnitten. Aber muss eben in Balance bleiben.
Ja, also ich bin voll bei dir. Ich glaube, keiner vertraut jetzt Meta besonders viel. Die sind ja berühmt für Datenschutzverstöße. Und jetzt sollen sie auf einmal den Incognito-Modus anbieten und angeblich nichts davon tracken. Ich habe auch gelesen, dass es noch nicht von einer Drittpartei jetzt verifiziert wurde. Insofern alles unter Anführungszeichen. Es wäre ja wünschenswert, wenn sie es machen. Ich kann auch verstehen, woher es kommt. Wir sehen in Social Media einen Trend schon seit vielen Jahren, der sich auch Dark Social nennt. Das heißt, dass die Konversationen, die man führt, die Engagements, die man macht, die Nachrichten, die man schreibt, dass man die eher sozusagen nur im One-on-One oder im Verborgenen hat. Also es wird weniger geliked, es wird weniger kommentiert, es wird mehr weitergeleitet an Freunde, es wird mehr gechattet an Freunde. Und ich sehe das so ein bisschen in dem Kontext, ne, dass die Leute einfach mehr Privatheit wollen, weil sie eben da doch gemerkt haben in den letzten 20 Jahren, das ist man durch Social Media so gläsern geworden, hinterlässt so viele Spuren. Und darauf will Meta jetzt kapitalisieren. Und gerade beim Thema KI, wo man ja beispielsweise auch private Gesundheitsfragen reinstellen möchte oder ähnliches, wäre das natürlich wünschenswert, dass es diesen Modus wirklich gibt. Aber ich bin bei dir, ich vertraue Meta da nicht. Ich würde mir da eher am ehesten würde ich noch Anthropic vertrauen, weil das Unternehmen macht noch so den moralischen Eindruck von allen. Ich würde auch einem Google oder einem OpenAI jetzt nicht besonders vertrauen. Aber im Endeffekt wäre wieder ein Argument mehr für eine souveräne europäische KI-Lösung, ja, der man vertrauen könnte.
Definitiv. Aber letzten Endes ist es, finde ich, grundsätzlich ein guter Schritt. Und soweit ich gesehen habe, haben andere LLMs so einen Inkognito-Modus bisher noch nicht. Natürlich, die Unternehmensaccounts haben sowas ein Stück weit in ihrem abgeschlossenen System. Aber ich glaube nicht diese komplette End-zu-End-Verschlüsselung. Vielleicht ist das mittelfristig auch ein Trend, dass man die in bestimmten Abo-Modellen dann dazu buchen kann und so dann komplett für sich bleibt, denn wir wissen alle schon, was für spannende Dinge so rausgekommen sind, weil Leute die in die KIs reingeschrieben haben. Genau. Von daher, vielleicht ist es so ein Trend in Richtung mehr Datenschutz in den LLMs.
Dann würde ich sagen, schließen wir mit dieser positiven, optimistischen Aussicht. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Schickt den Podcast mindestens einem Freund oder einer Freundin weiter. dass er noch bekannter wird. Und habt eine schöne Woche.
Schöne Woche. Bis bald.
Ciao, ciao.